بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الرابع والثلاثين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Geehrte Geschwister im Islam, so kommen wir zu unserem Teil dieses Studiums mit dem ehrenwerten Sheikh Sayyid Abdul Azim, der Allah ihn bewahren und ihn belohnen. Und dieser Teil besteht darin, die Erläuterung der 40 Hadithe von Imam al-Nawawi rahimahullah. So sind wir heute angekommen beim 34. Treffen, dementsprechend auch dem 34. Hadith. Und zu Anfang dieses Unterrichts begrüße ich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa kama ta'awadna qabla al-bada'a fi hadith al-liqa'a nastami'a man yudhakkir bil hadith al-madi مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. حديث 33، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فمن
wie wir es uns zur Angewohnheit gemacht haben, dass wir den Hadith oder den auswendig gelernten Hadith des letzten Unterrichts wiedergeben. Dies war Hadith Nummer 33 an Ibn Abbas radiallahu anhu. So soll ein Bruder diesen Hadith inshallah auf deutscher Sprache wiedergeben und ein anderer Bruder das Ganze auf Arabisch inshallah. Freiwilligen vor.
حسان باللغة العربية.
عن أبي عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.
بارك الله فيك، أحسنت. إقبال ضيش.
فمن أساس البليغة استجابة الله صلى الله عليه وسلم لها، لما دي منشن إما جاب وغاف أنشفر أهيبا كلهم زبين دي لايت دي كوتا دا زبين دي لايت دي كوتا دا أندرن und ihr Blut einfordert. Wenn doch obliegt, sie verweist das dem Kläger und der all denjenigen, der die Forderung ablehnt. Berichtet bei Bayhaqi, Hadith und Hassan und bei anderen, manche von den Gründen haben sie verliebt.
Barakallahu fiek, meine Bruder. الآن مع الحديث 34 في متن 40 النووي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم رحمه الله تعالى. الحديث مرة ثانية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
So kommen wir zum Hadith des heutigen Tages. Der Hadith ist für die Geschwister, die mitlesen und mitschreiben, Hadith Nummer 34 aus dieser Hadith-Sammlung. Dieser Hadith wird überliefert von Abi Sa'id al-Khudri, überliefert, dass der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Wer von euch etwas Übles sieht, so soll er es mit seiner Hand oder so soll er es mit der Hand ändern. Wenn er dies nicht kann, dann mit seiner Zunge. Wenn er dies nicht kann, dann mit seinem Herzen. Und dies ist die schwächste Art des Glaubens. Überliefert von Imam Muslim, rahimahullah. Der Hadith ein weiteres Mal von Abi Sa'id al-Khudri wird überliefert, dass der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Wer von euch etwas Übles sieht, so soll er es mit der Hand ändern. Wenn er dies nicht kann, dann mit seiner Zunge. Und wenn er dies nicht kann, dann mit seinem Herzen. Und dies ist die schwächste Art des Glaubens, überliefert bei Muslim.
كما تعودنا إخوة الإيمان الإسلام أن تكون لنا بين يدي كل حديث عدة وقفات، نبدأها بغريب الحديث أو ألفاظه بذكر بعض الألفاظ وبيان معانيها، نثني بذكر الفوائد المستخرجة من هذا الحديث، ثم نختم بالوقفة الثالثة بذكر بعض القواعد التي تتعلق بالحديث. نبدأ الآن بالوقفة الأولى مع ألفاظ الحديث أو غريب الحديث. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا. من رأى، المعنى من علم وتيقن، وتأتي بمعنى المشاهدة. فكلمة رأى تأتي بمعنى العلم واليقين، كما تأتي بمعنى المشاهدة أي رؤية البصر. هذا معنى من رأى. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: منكم، أي من المسلمين المكلفين، من المسلمين المكلفين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم منكرا، المنكر لفظة جامعة لكل شر ولكل ما يبغضه الله ورسوله ولكل ما تنكره العقول والفطر السليم. ده معنى المنكر. نعم.
Wir haben es uns zur Angewohnheit gemacht, nachdem wir ein Hadith hören, dass wir zu diesem Hadith Verschiedenes erläutern. Wir beginnen immer damit, die sprachlichen Erläuterungen bzw. Fachwörter oder Fremdwörter oder ähnliches zu erläutern. Danach machen wir weiter mit den Vorzügen, die wir entnehmen aus diesem Hadith. Und nachdem wir diese Vorzüge erwähnt haben, erwähnen wir die Regeln, die wir aus diesem Hadith entnehmen. So beginnen wir damit, indem wir die sprachliche Erläuterung beginnen bzw. Fremdwörter erläutern. Der Gesandte Gottes, möge Allah Segen und Frieden und Heil auf ihm sein, sagt: Wer von euch übel sieht, dieses Sehen, wer von euch übel sieht, dieses Sehen, für dieses Sehen gibt es zwei Interpretationen. Für dieses Sehen gibt es zwei Interpretationen. Die erste Interpretation ist das Wissen und die Gewissheit. Und die zweite Interpretation ist das pure Sehen. Yani, wer von euch ein Übel sieht, yani, er sieht es mit seinem Auge. Ja? Aber damit ist auch gemeint, wer von euch Übel sieht, yani, wer das Wissen hat und die Gewissheit hat, dass es so ist. Dann sagt er: Von euch, wer von euch Übel sieht. Dieses von euch, liebe Geschwister, damit ist jeder Muslim gemeint, der im zurechnungsfähigen Alter sozusagen, der zurechnungsfähig ist, der reif ist, der Mukallaf sozusagen, derjenige, von dem seine schlechten und seine guten Taten aufgeschrieben werden. Eine Reife, klarer Verstand und so weiter, ihr kennt diese Prinzipien. Von euch, an jeder Muslim, der diesen Zustand erreicht hat, Übel sieht. Wer von euch übel sieht. Das Wort übel, mit übel ist alles Schlechte gemeint. Alles Schlechte gemeint, was Allah verabscheut, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verabscheut, was der pure Verstand im normalen Zustand verabscheut und was die innere Veranlagung, die sogenannte Fitra, ebenfalls verabscheut. Das ist das, was mit diesen Wörtern bzw. mit diesen Satzteilen gemeint ist.
الآن ننتقل إلى الوقفة الثانية بذكر بعض الفوائد المستخرجة من الحديث. أولى الفوائد: الحديث فيه بيان لعظم ركيزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن التكليف على كافة الأمة على قدر الاستطاعة، وأن التكليف على كافة الأمة كل على قدر استطاعته، مما يدل على عظم ركيزة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة جماعة ركبوا مركب، فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا، يعني فكروا فكرة كده، بدل ما بنصعد نملأ الماء بالدلاء وربما نوقظ النائم أو نؤذيه عن طريق الماء وسكبها، فاحنا نعمل فكرة طيبة كده عشان نرفع الحرج عن إخواننا، فنسقوا بالسفينة من أسفل هيطلع الماء من البحر فما نأذيش الجماعة اللي فوق، إيه رأيكم؟ شوف النبي يقول: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. الحديث: النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثل ليقرب المعنى، فبيصور ان احنا عايشين مع بعض في الكون ده كركاب مركب، المركب لها طابقان، جماعة راكبين فوق جماعة راكبين في الأسفل، الجماعة اللي في الأسفل دول عايزين يثقبوا ثقبا من أسفل عشان ما يؤذوش الجماعة اللي فوق. طبعا انتوا عارفين ان الثقب صغير في مركب يساوي قبرا كبيرا للكل، تخيل انت هتثقب المركب من تحت يحصل لها ايه؟ تحصل يا شيخ زكريا؟ والله تبارك الله يبارك، شفت احسنت. اه اذا كان زكريا فاهم ده صغرك المركب. المثل ده بيصور العاصي مرتكب المنكرات بمن يثقب المركب، بيخرب في المركب، لان المعصيه فساد وافساد، بيفسد في الكون ولها شؤم ذهاب البركات وقله الخيرات ونزول البلاءات والعقوبات، يا رب سلم. فاحنا لو سيبنا الجماعة دول اللي بيعصوا وبيخالفوا دول ما ذكرناهمش بالله هيحصل ايه؟ هنضيع كلنا. لكن لو ذكرناهم بالله ونصحنا لهم واخذنا على ايديهم هيكون النجاة للجميع. يبقى اذا هي ركيزة عظيمة جدا. ورد في الحديث ايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم، أو كما قال النبي. يعني الأمة إذا عطلت هذه الفريضة ادعي من شئت ما فيش استجابة، لأنك عطلت فريضة الأمر والنهي، ودي من أوجب الواجبات. إذن دي مسؤولية على عاتق كل مسلم على قدر استطاعته أن يذكر وأن يأمر وأن ينهى ولا يمال، ده منهج حياة، فلا بد أن تصبر عليه ولا بد أن تواصل وأن تذكر وأن تأمر وتنهى إن أردت عزا للأمة وسلامة للجميع. نعم.
Diesen Hadith, den wir erwähnt haben, wir kommen zu den Vorzügen, die wir entnehmen aus diesem Hadith. Die Vorzüge, die wir entnehmen aus diesem Hadith. In diesem Hadith heißt es: Wer von euch übel sieht, ja, soll er dies verändern. Dieser Hadith, liebe Geschwister, zeigt uns die Gewaltigkeit von dem Thema, das zum Guten aufzurufen und das Schlechte verbieten. Zum Guten aufzurufen und das Schlechte verbieten. Und das ist das, was jeder Muslim, ja, derjenige, der in einem reifen Alter, derjenige, der den klaren Verstand, der dies als Pflicht hat für die ganze Umma, soweit sie dazu in der Lage sind. Denn es ist eine Pflicht für die ganze Umma, soweit sie dazu in der Lage sind. Solange sie, oder bis zu dem Zeitpunkt, wo sie nicht mehr dazu in der Lage sind. Denn die ganze Umma hat es als Aufgabe, ja, die ganze Umma, denn es ist eine Kollektivpflicht sozusagen, ja, die ganze Umma hat es als Aufgabe, zum Guten aufzurufen und das Schlechte zu verbieten. Zum Guten aufzurufen und das Schlechte zu verbieten. Und ihr kennt die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in der er die Geschichte erwähnt von den Schiffsinsassen, in dem er dem Sahabi radiallahu anhu dieses wunderschöne Gleichnis gegeben hat und gesagt hat, das Gleichnis derjenigen ist wie das Gleichnis Schiffsinsassen, die auf einem Schiff sind. Ja? Manche sind oben auf dem Deck und manche sind im unteren Deck. Manche sind im unteren Deck und manche sind im oberen Deck. Dieses Gleichnis, liebe Geschwister, wird uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigen, wie wichtig es ist, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, was eine Pflicht für jeden ist. Soweit er dazu in der Lage ist. Eine Pflicht für jeden, der, wie wir erwähnt haben, ja, der ein zurechnungsfähiger, mit Verstand, reifer Alter und so weiter und so fort, der gesamte Gott zu Segen und Friede sein auf ihn erwähnt. Das Gleichnis ist, ja, wie der Schiffsinsasse, manche sind auf dem oberen Deck, manche sind auf dem unteren Deck. Die im unteren Deck, ja, wenn sie Wasser möchten, gehen sie immer an das obere Deck, um von dort das zu nehmen, was sie benötigen. Nun kommt einer von ihnen auf die Idee und sagt, okay, pass mal auf, also dass wir jedes Mal hochgehen, um Wasser zu nehmen, ja, und wir wecken sie vom Schlaf und wir stören sie und so weiter und so fort. Lass uns doch ein Loch, ja, ins Schiffsinnere machen, ein Loch bohren und da entnehmen wir unser Wasser aus dem Meer sozusagen. Wenn diejenigen, die auf dem oberen Deck das zulassen würden, würden alle untergehen. Und es wäre ein Grab für jeden. Jeder würde untergehen und jeder wäre vernichtet. Aber wenn die Oberen das nicht zulassen würden und sie an ihrer Hand nehmen, um ihnen zu helfen sozusagen, so würde es nicht passieren. Das Gleichnis zeigt uns, wie wichtig es ist, das Gute zu gebieten, das Schlechte zu verbieten. Wenn diejenigen, die oben sind, es zulassen, geht das ganze Schiff unter und jeder ist im Verderben. Und genauso ist es, liebe Geschwister, mit dem Guten gebieten, das Schlechte verbieten. Der Muslim hat die Pflicht, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten. Und diejenigen, die vielleicht unten gerade ein Loch reinmachen wollen, ja, dass man diese daran hindert und sie nimmt und sagt, hör mal zu, das ist der Weg, hier kommt hier ein Wasser und hier kommt hier ein Erfolg und hier ist so und hier ist das. Ja, aber wenn niemand von uns das zulassen würde, niemand von uns interessiert ist, ja, oder niemand von den Schiffsinsassen, die oben sind, wenn es niemand von denen interessieren würde und jeder würde sagen, okay, sollen die doch ihr Ding machen, was sie wollen, wir sind oben und es geht es gut, wir haben das Wasser, wir haben das Licht, wir haben alles, was wir benötigen, lass sie unten machen, was sie wollen, so würde man sehen, dass sie alle untergehen würden. Dass sie alle untergehen würden, aber wenn sie an ihre Hand nehmen und ihnen helfen würden und so weiter, würde niemand untergehen. Das ist das wunderschöne Gleichnis, was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt, was damit zu tun hat. Ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinngemäß Übersetzung, eine Bedeutung von diesem Hadith, was er uns damit sagen will, eine, sobald man damit aufhört, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verbieten, wird die Dua von Allah subhanahu wa ta'ala nicht mehr erhört. Umzuwandeln, ja, die Dua, das Bittgebet, wird so lange erhört, solange die Menschen das Gute gebieten und das Schlechte verbieten.
Al-Fa'idatu al-Thaniyatu min al-Hadith la yajibu inkar al-Munkar illa bi-Shartayni. لا يجب إنكار المنكر إلا بشرطين. الأول أن يتيقن أنه منكر. الأول أن يتيقن أنه منكر. الثاني أن يكون منكرا في حق الفاعل. أن يكون منكرا في حق الفاعل. كيف نفهم هذا؟ أولا نقولنا شرط الإنكار أن يكون المنكر عالما أن هذا منكر. والطريق إلى ذلك هو الشرع، الكتاب والسنة. فطريق معرفة المنكر أو المعروف عن طريق الشرع لا عن طريق العقل أو الهوى. لماذا؟ لأن الأهواء في زمان خراب الزمن تختل وتختلف نظراتها، فقد ترى المعروف منكرا والمنكر معروفا. من ذلك مثلا أقص عليكم قصة امرأة في فرنسا، أخت منتقبة دخلت إلى محل لبيع المنتجات الغذائية بنقابها بزيها الإسلامي الكامل حتى العين لا ترى، حتى البيشة من فوق عينيها لا ترى عينها. دخلت تشتري بعض زي ما انتم تسمون أين كوفن تعمل تشتري للبيت. هناك امرأة تعمل في هذا المحل من بلاد المغرب، مسلمة متبرجة تعمل على الكاشير كما يسمونه بلغة الغرب، يعني تأخذ الحساب. تقول هذه الأخت الملتزمة المنتقبة: منذ أن دخلت المحل ويتنظر إلي بغضب. قالت: أنا لا أبالي، لا يعني نظرات الناس. تقول: بعد أن قضيت المشتريات ذهبت لأضع السلع أمامها حتى أدفع الحساب، فإذا بها تتمتم بكلام وتحدثني مباشرة وتقول: من أراد أن يطبق الدين فلا يأتي إلى تلك البلاد. تلك البلاد للماديات، للعمل والكسب، وأنت بنقابك هذا تسببين لنا المشكلات. هكذا. فتقول الأخت المنتقبة: فكشفت لها عن عيني، فإذا بعينين زرقاوين، وإذا بامرأة شقراء بيضاء. قلت لها: يا هذه. بعد أن قالت لي: اذهبي إلى بلادك بلاد الإسلام وطبقي دينك كما تشائين. قلت لها: يا هذه، أنا فرنسية، أمي فرنسية، أبي فرنسي، جدتي فرنسية، وجدي فرنسي، وأنت جئت من بلاد الإسلام، بعت أنت دينك واشتريناه نحن. وخرجت وعلمتها درسا لن تنساه: هذه بلدي ليست بلدك أنت، أنت جئت من بلاد الإسلام المفترض أن تأتي بدينك تعتزين به، لكنك تركتيه من أجل دنيا لعاعة قبيحة قذرة، واشترينا نحن هذا الدين. نعم، هذه المسكينة المسلمة المتبرجة رأت النقاب منكرا لأنها صاحبة فطرة منتكسة. وهناك من يرى اللحية منكرا، وهناك من يراك في سمتك الإسلامي منكرا، لأن احنا الزمن خربت فيه الزمن. يبقى الشرط الأول أن يتيقن أنه منكر. طريق المنكر فين؟ أنك تعرفه عن طريق الكتاب والسنة، مش عن طريق العقل ولا الهوى. هناك من يرى شرب الخمر معروفا، يعني حاجة حلوة مدنية، ويرى الزنا حرية شخصية، ويرى الفجور حرية شخصية. فهل أصبح الفجور معروفا لرؤية هذا؟ الإجابة لا. فأولا أن تتيقن أنه منكر عن طريق الشرع. طيب، ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن تتيقن أنه منكر في حق الفاعل. يعني إيه؟ أضرب لك مثالا: الفطر في رمضان منكر أم معروف؟ منكر. أنا مسافر في رمضان وآكل الطعام، إيه رأيك؟ هل أكون ارتكبت منكرا؟ الإجابة لا. نعم، الأكل في نهار رمضان منكر، لكن أنا مش في حقي، أنا مسافر، فما أصبحش في حق منكر. يبقى قبل أن تنكر على من يأكل الطعام اسأله، ربما يكون مسافر، والمسافر له رخصة إيش؟ الفطر. المريض في رمضان له رخصة الفطر، فبياكل في نهار رمضان مريض، تيجي تنكر عليه يقول لك انت مش فاهم حاجة. واحد عنده عذر في رمضان، امرأة حائض، تيجي تقول لها حرام تاكلي في رمضان، من قال هذا؟ هذه لا عذر، نقول لها حرام تصومي في رمضان مش حرام تاكلي في رمضان. إذن يبقى أنا عندي شرطان، الأول أن تتيقن أنه منكر، الثاني أن يكون منكرا في حق الفاعل. عشان كده قال العلماء ويشترط في من ينكر المنكر ثلاثة شروط: أن يكون عالما، أن يكون عادلا، أن يكون رفيقا. لأنك بالعلم هتعرف ده منكر ولا مش منكر، ولو منكر في حق الفاعل أم لا، ولا تتعجل بالإنكار قبل السؤال والاستفسار. أن تكون عادلا، ما تظلمش، انصف إخوانك من نسلك. أن تكون رفيقا، لماذا؟ الناس هنتعرف على الفوائد، إن ما يكونش الأمر بالمعروف منكر، وما يكونش إنكار المنكر منكر، مشكلة تانية خطيرة جدا. يبقى لازم تكون رفيق في نهيك وفي أمرك. نعم.
Wir haben erwähnt, den Vorzug, den wir daraus entnehmen, dass man das Gute gebietet und das Schlechte verbietet. Und so lange geht es der Umma gut. Und wir haben erwähnt, dass dies eine Pflicht ist für die gesamten Muslime. Nun lass uns schauen, dafür, dass man das Schlechte verbietet, braucht man zwei Aspekte oder muss man zwei Aspekte beachten oder zwei Bedingungen, die man benötigt, um das Schlechte zu verbieten. Wenn du vorhast, das Schlechte zu verbieten, musst du erstens wissen, ja, du musst wissen, dass das Schlechte wirklich schlecht ist. Du musst wissen, dass das, was du als schlecht siehst, wirklich auch schlecht ist. Weil wir sind heutzutage in einer Zeit angekommen, in der die Leute ihren Verstand falsch einsetzen. Und das Schlechte ist bekannt geworden als gut. Ja, nee, Unzucht zu vollziehen und so weiter wird heute Freiheit genannt. Man kann ja machen, was man will. Und vielleicht einen Bärtigen zu sehen, dies wird als schlecht gesehen, jemand, der seine Religion praktiziert, wird als schlecht gesehen und so weiter. Das heißt, das Verständnis bei den Leuten ist heutzutage sehr oft ja genau falsch und umgekehrt. Das heißt, du musst wissen, dass das Schlechte wirklich schlecht ist. Du musst wissen, dass das Schlechte wirklich etwas Schlechtes ist. Und dies stellt man nicht fest mit seinem puren Verstand oder mit seinen Emotionen und Gelüsten, sondern nach dem Buch Allahs und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dass du weißt, dass das Schlechte wirklich schlecht ist. Dass du das Schlechte als schlecht einstufst und das Gute als gut einstufst. Und ich denke, erwähnt hier eine Geschichte von einer konvertierten Schwester aus Frankreich. Diese konvertierte Schwester aus Frankreich ging ja in einen Supermarkt zum Einkaufen und diese Schwester ist ja komplett bedeckt gewesen. Sogar ihre Augen waren bedeckt gewesen. Komplett bedeckt. Und so ging sie, hat sie ihre Sachen eingekauft und immer wenn sie in den Laden geht, sah sie eine aus Marokko stammende Frau, die diese immer ja nicht schief angeguckt hat. Diese Schwester, diese aus Frankreich stammende Schwester, die komplett bedeckt war, ja, so nach der islamischen Bekleidung, wie es sein sollte, ja, kam dann an die Kasse und hat gehört, dass diese Kassiererin negative Worte gesprochen hat. Und so hat diese Kassiererin ihr gesagt, die auch eine gebürtige Muslima ist, ja, ihr kommt in dieses Land, und wenn ihr in dieses Land kommt und wenn ihr eure Religion praktizieren wollt, dann bleibt doch in euren Ländern. Was macht ihr hier? Wegen euch bedeckten Frauen haben wir so einen schlechten Ruf. Und warum bleibt ihr nicht in euren Ländern, wenn ihr eure Religion praktizieren wollt? Und hat diese Schwester sich gewundert und hat sozusagen ihr Niqab hochgemacht. Und so konnte man sehen, dass es knallblaue Augen war. Und dass es eine Person war von hellem Hauttyp, etwas vielleicht der blonde Haartyp, wobei man die Haare nicht sehen konnte. Wir urteilen nur nach dem, was man sehen konnte. Und so hat sie ihr gesagt, ihr seid in dieses Land gekommen, wobei ihr eigentlich stolz sein müsstet auf eure Religion und damit prahlen müsst. Aber ihr seid hierher gekommen, ihr habt eure Religion verkauft und wir haben sie gekauft. Ich bin in meinem Land. Warum erzählen wir diese Geschichte? Diese Geschichte erzählen wir aus dem Grund, weil diese Kassiererin, ihr kam, die Kleidung des Niqab, kam ja als etwas Schlechtes vor. Deswegen haben wir erwähnt, das Erste, was du haben musst, das Wissen, ob das Schlechte wirklich schlecht ist und dass das Gute gut ist. Wie wir heute erwähnt haben, der trinkt, der macht diese Sünde, aber in der Gesellschaft wird das als gut gesehen. Der ist mutig, der ist ein richtiger Mann, der ist so, der ist so, der ist so. Ja? Aber du musst das Wissen darüber haben, dass das Schlechte wirklich schlecht ist. Der zweite Zustand, oder die zweite Bedingung, die du haben musst, ist den Zustand über diese Person, die das Schlechte vollzieht. Das Wissen über den Zustand dieser Person, die das offenkundig Schlechte vollzieht. Wir geben ein Beispiel. Das Essen im Monat Ramadan ist ja eigentlich etwas Schlechtes. Das Essen im Monat Ramadan ist offenkundig etwas Schlechtes, oder? Oder etwas? Das Essen im Monat Ramadan ist offenkundig eine Sünde. Etwas Schlechtes. Ja, wir reden tagsüber, während der Fastenzeit, nicht während der Nacht. Nicht, dass jemand denkt, während der Nacht ist es auch verboten. Wir reden über die Fastenzeit, ja? Wir reden über die Fastenzeit, die von morgens bis zum Sonnenuntergang geht. Wenn du eine Person siehst, die am Essen ist in diesem Zustand, ja, dann wirst du offenkundig sagen, es ist etwas Schlechtes. Und du wirst vielleicht ihn verurteilen. Aber du hast nicht das Wissen über den Zustand dieser Person. Weil vielleicht diese Person ist auf der Reise oder ist eine kranke Person oder die Frau ist schwanger oder die Frau hat ihre Monatsblutung oder ähnliches. Ja. Das heißt, das offenkundig Schlechte, nachdem du festgestellt hast, dass das Schlechte schlecht ist, ja, das Essen während der Fastenzeit, während den Fastenstunden, ist etwas Schlechtes. Okay, das haben wir festgestellt. Jetzt müssen wir wissen, die Person, die das vollzieht, ist es in ihrem Anrecht, in ihrem Zustand wirklich etwas Schlechtes oder gut? Weil Fasten kann auch Haram sein, wie der Chef erwähnt hat. Ja, wenn eine Person beispielsweise ihre Tage hat, ist es ihr verboten zu fasten. Es ist ihr verboten zu fasten. Das heißt, dann musst du noch das Wissen über den Zustand dieser Person haben. Wenn du diese zwei hast, dann kannst du entscheiden, ob das Gute ist. Deswegen sagen die Gelehrten, derjenige, der das Schlechte verbietet, muss eine wissende Person sein, er muss eine gerechte Person sein und eine Person, die weiß, mit der Situation umzugehen, ja, wie man das Schlechte verändert und so weiter. Das sind grundlegende Prinzipien, die dazu benötigt werden, das Schlechte zu verbieten.
طبعا انا عارف ان احنا اخذنا من وقت درس الاخوات لكن اعتبرنا اخوات من تجلسنا اسفل ان مواصله الدرس ده هو لكنا انتن يعني اضافه للاخوه عشان الوقت بس لابد ان نكمل شرح الحديث.
يعني der Sheikh entschuldigt sich bei den Schwestern, wobei wir wissen, dass wir von ihrer Zeit in Anspruch nehmen, aber inshallah yani ist dieser Unterricht auch für die Schwestern so, dass sie den Nutzen daraus ziehen, aber entschuldigt, dass es in die Länge geht.
الفائدة الثالثة من هذا الحديث المبارك مراعاة التدرج في الإنكار حسب الاستطاعة. باليد فإن عجزت، باللسان فإن عجزت، بالقلب. والإنكار بالقلب له شرطان: أن تبغض المنكر بقلبك، الشرط الأول. الثاني: أن تفارق محل المنكر ولا تجالس أهله. مرة ثانية، يبقى أنا عندي فائدة عظيمة جدا من هذا الحديث، أن إنكار المنكر يكون بالتدرج حسب الاستطاعة، ليس كلنا على استطاعة واحدة، فقد أستطيع أنا أن أغير بيدي وأنت لا، قد لا أستطيع أن أغير بيدي فأغير بلساني وأنت لا تستطيع باللسان، وهكذا كلنا على حسب الاستطاعة. فولي الأمر في البلد يستطيع أن يغير باليد، ومن ينوب عن ولي الأمر يستطيع أن يغير باليد، كذلك صاحب العمل في عمله يستطيع أن يغير باليد، كذلك المعلم بين طلابه يستطيع أن يغير باليد، كذلك الأب في بيته والأم في بيتها مع الأولاد يستطيع أن يغير باليد. حضرتك دخلت البيت لقيت آلة موسيقية تربتت مع الولد، تعال يا ولد هكسرها، أقدر، مش انا اللي اجيب له الجيتار والكمان والبيانو ويقعد يرقص ويغني. ايه يا عم الحاج في ايه؟ الله يبارك فيك، انت تقدر كأب الان تغير، شله الحجارة، شله مش عارف ايه، وخليها له كده يلعب بيها لعبة، لكن ما تعلموش الفساد ولا الافساد. دخلت على الأرض لقيت معايا علبة سجاير. أوه تقدر تكسرها ولا لا؟ أنت أبوه، خدها منه فرستها. تستطيع أن تغير بيدك ولا هعمل له إيه طيب؟ شفت لقيت يقول لك دخلت الحجرة بتاعته لقيت علبة دخان في الغرفة بتاعته فسبتها له ثاني في الدرج. حرية شخصية ما شاء الله عليك. أنا أنكر بس مش بقلبه بكلبه. خليها كافة القافة، ده مشكلة كبيرة جدا. فالأب في بيته راعي مسؤول يقدر يغير باليد، كذلك الأم. إذن التغيير باليد على قدر الاستطاع بشرط ألا يؤدي إلى منكر أشد، ودي لسه ناخذ الضوابط يعني. طب عجزت عن التغيير باليد باللسان، عجزت يبقى بالقلب. طب عشان أنكر بقلبي عند العجز، عند العجز عن اليد واللسان، نقول لك لابد من شرطين في الإنكار بالقلب. أبغض الفعل ده إنه منكر، ولا أجالس أهله، أترك محلة. أضرب مثال، حضرتك في البيت جالس مع والدك وجي عمك وجي خالك وقاعدين مع بعض، وإنت طبعا أبوك وعمك وخالك، بدأوا يغتابوا الناس ومجلس كله سواد، وإنت ما تقدرش تغير بلسانك، ما تقدرش أبوك يروح لطشك ولا، ومستحي من عمك وخالك. بس انا عم الشيخ والله متضايق. ماشي بارك الله فيك، انت انكرت بقلبك، طب جالس بينهم ليه؟ قوم من المجلس ده، ما ينفعش تجلس بينهم. يا اما تجلس تقول لهم اتقوا الله وهذا لا يجوز، يا اما تعمل ايه؟ تخرج. طيب في العمل، زملائك قاعدين في العمل، الشيف بتاعك جه وجاب ازازه خمره وحطها على المائده وبدأ يصب اللي قاعدين حوالين منك وانت جالس وعايز انت تشربش الخمر، لكن هو حر قاعد في البوزة بتاعته ومفيش غير المائدة دي، بيصب الخمر بيشرب خمر. تقول انا ما اقدرش اقول له لا يجوز، هو اصلا غير مسلم وده الشيف، ما اقدرش اقول له بيشرب خمر. طيب لكن انا منكر بقلبي، ماشي جزاك الله خير، جالس بينهم ليه؟ قوم من المجلس ده، استأذن شيلو جنك، اخرج، روح التواليت، ايه دي حتى كتوضى، اخرج اذا كان ليك مكان صلي ركعتين لله واستغفر. لكن ما تجلست في المجلس ده، ما تقولش اصلا انا غصب عني هعمل، انا متضايق، انا منكر بقلب. مثال اخر، كما في بلادنا يقول لك عمه بيجوز البنت ودع الاسره كلها على العرس والفرح وانا لازم اروح عم الشيخ. ماشي يا سيدي، عمي دي بنت عمي، ماشي بس هتروح فين؟ والله عامل كده حفلة في نادي وجايب خمس راقصات مش عارف مغنيين وليلة حمرة. انا ما كنتش اعرف، بس انا رحت اتفاجئت شفت المشهد ده. طيب بس انا اتضايقت، ممكن بقلبي. ماشي، ايه اللي مقعدك هنا؟ قولي ممكن بقلبي وانت قاعد جنب الرقاصة وشوية، انت عارف بقى شيخ زكريا يدي بارك قعدت اشتغلت. ها حسام عارف الكلام ده، انا خبره. هتلاقي نفسك غصب عنك جسمك بينمل، ايه اللي معادك هنا؟ شويه تلاقي حاجات بتتحرك عندك، يا عم الحاج قوم عشان ما تقولناش يزي بر. يبقى الانكار بالقلب معناه ان انت تبغض المنكر بقلبك وتفارق المحل اللي فيه المنكر وتفارق الجمع اللي فيه المنكر.
تفضل. Den dritten Vorzug, den wir entnehmen, sind die Stufen bei der Veränderung des Munkar sozusagen, bei dem Schlechten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt hier die Stufen, wie man das Schlechte verändern sollte, indem er erwähnt die Hand, die Zunge und das Herz. Einen schlechten oder übel mit der Hand zu verändern, kann ja nicht beispielsweise der Vater, die Mutter im Haus oder derjenige, der Befehlshaber oder ähnliches. Indem du beispielsweise, ja, weil man sollte wissen, wie die Veränderung des Schlechten sein sollte. Wie die Veränderung des Schlechten sein sollte. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer ein Übel sieht, so soll er es verändern mit seiner Hand. Mit seiner Hand, um ein Beispiel zu geben, ja, ist, wenn du als Vater in das Zimmer deines Sohnes reinkommst, und du findest Zigaretten oder du findest Musikinstrumente oder ähnliches, so bist du dazu in der Lage, diese mit der Hand zu verändern, dieses Übel mit der Hand zu verändern, indem du vielleicht dieses Instrument kaputt machst, die Zigaretten nimmst, vernichtest, wegschmeißt und so weiter und so fort. Das ist die Veränderung mit der Hand. Veränderung mit der Zunge ist klar, dass wenn du einen Zustand siehst, der zum Übel, wo du nichts mit der Hand ändern kannst, ja, dass du hingehst und das mit der Zunge versuchst zu verändern, indem du Worte sprichst. Und wenn du dazu nicht in der Lage bist, so sollte man es in seinem Herzen verändern. Und das ist die schwächste Art des Glaubens, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Jedoch gibt es zwei wichtige Bedingungen bei dem Herzen, wie man ein Übel mit dem Herzen verändert. Wie man ein Übel mit dem Herzen verändert. Man sollte wissen, dass es zwei Voraussetzungen hat. Erstens, dass man dieses Übel hasst in seinem Herzen. Dass man dieses Übel hasst in seinem Herzen. Und zweitens, dass man diese Sitzung, in der dieses Schlechte gemacht wird, meidet. Beispiel. Du sitzt mit deinem Vater und mit deinem Onkel oder mit deiner Tante, wie auch immer, in einem Raum und es wird gelästert. Ja, du kannst dies mit deiner Hand verändern. Du kannst ja nicht deinem Vater eine Backpfeife geben. Du kannst ja den Zustand nicht mit deiner Hand verändern. Ja? Aber du kannst auch nicht mit der Zunge verändern. Weil du vielleicht schämst dich, wenn ich mit der Zunge was verändere vor meinem Vater und ihm sage, hör mal zu, warum redest du schlecht und das ist Sünde und du kommst in Höllenfeuer und so weiter und so fort. Bekommst du vielleicht eine gescheppert und dann knallt es richtig. Ne? Aber der andere Zustand ist gescheppert. Du bekommst eine gescheppert. Ja, أول مرة أسمعها صح؟
لما تجلس مع الأب والعم تضرب أبوك؟
لا لا بالعكس ما يضربك. Ja, wenn du versuchst den Zustand mit der Zunge zu verändern, so bekommst du vielleicht eine Backpfeife von deinem Vater und dann hast du ein größeres Problem. Das heißt, du beginnst diese Sache, diese Übel, dieses Lästern, dieses Übel, beginnst du mit deinem Herzen zu hassen. Du hast diese Tat des Lästerns und du meinst diese Sitzung. Das heißt, es reicht nicht aus, diese Tat mit seinem Herzen zu hassen, sondern man sollte auch diese Sitzung meiden. Wenn du weißt, hier wird gelästert, ja, du stehst auf und gehst. Ja, entschuldige kurz, ich muss kurz weg, du stehst auf und du gehst. Genauso wie beispielsweise, wenn du auf der Arbeit bist, im Pausenraum, 12 Uhr, ja, um 12 gibt Gäste, du bist um 12 Uhr im Pausenraum und dann kommt dein Abteilungsleiter oder ähnliches und jeder trinkt ein Bierchen, so wie es normal bei denen ist, ja. Ein Mittagspausenbierchen, der trinkt und der. Und du sitzt auch im Pausenraum. Du kannst den Zustand nicht mit deiner Hand ändern und du kannst aber vielleicht auch nicht mit deiner Zunge. Das sind sowieso keine Muslime. Die kennen dieses Gebot nicht und es ist ihre Freiheit. Es ist im Pausenraum, die können nicht woanders hin. Das heißt, du beginnst diese Taten mit deinem Herzen zu hassen. Aber mit deinem Herzen zu hassen reicht nicht aus, sondern du stehst auf und meidest diese Sitzung. Nächstes Beispiel. Du bist auf eine Hochzeit von deiner Cousine eingeladen. Und du hast nicht gewusst, dass eine Party geschmissen wird. Du gehst da hin und du siehst da vier Bauchtänzerinnen und Musikinstrumente und eine Band und so weiter und so fort. Ja? Du fängst an, diesen Zustand mit deinem Herzen zu hassen. Aber diesen Zustand mit deinem Herzen zu hassen reicht nicht. Du kannst ja nicht sagen, ich bin da hingegangen zu dieser Hochzeit. Ich wurde total überrascht. Ich habe nicht gewusst, dass hier die Party los ist. Ja? Ich bin aber sitzen geblieben, aber ich habe es wirklich mit meinem Herzen gehasst. Und dann bleibst du da sitzen und dann irgendwann die Musik wirkt auf dich ein. Ja, und dann fängt langsam der linke Fuß an zu wackeln und dann der rechte Fuß an zu wackeln. Dann kommen langsam die Schultern, ja, und dann langsam der Kopf. Und dann weißt du gar nicht, was los ist. Auf einmal bist du auf der Tanzfläche. Ja, und dann fängst du an rumzutanzen. Und was am Ende, es hat nur mit dem Zucken im rechten Fuß begonnen. Ja, auf einmal bist du auf der Tanzfläche und du bist am Tanzen und ja, nee, du bist in Trance, du bist in einer anderen Welt. Das heißt, wenn du in so einen Zustand kommst, du kannst dich mit deiner Hand ändern, du kannst dich mit deiner Zunge ändern, du kannst mit deinem Herzen ändern. Bedeutet, du hast die Tat und du meidest diese Sitzung und stehst auf und gehst davon weg.
Zehne, wie ullak und lahm, Sheikh, an der Aste, für Fora, was bin Anna, Schnabuja, mir zahalsch. Das ist agib. Das ist eine Hüfte, Schnabuja, zahal, minni, für Aste. Raaf mal, raaf. Du, du, خلاص, idkul in Nara, Schnabuja, mir zahalsch.
Allah.
Idkul in Nara, Schnabuja, mir zahalsch. Ihr Rayek, Mushkila, kbira, gitt. انكر بقلبك وغادر المحل. طيب خلي بالك ان اخر مرتبة في انكار المنكر القلب. ان عجزت عن انكار القلب فلابد ان تراجع ايمانك فلا ايمان لك، لان النبي قال وذلك اضعف الايمان. ده انت في القلب اضعف الايمان. طب لو ما فيش قلب، قال فليس بعد ذلك من إيمان. فيش بقى ايمان ايه بقى؟ اذا كنت انت عادي مش منكر شايف المنكر وانت عادي سعيد فرحان وتعمل لهم كده ماشي كده والرقاصه طالعه ما شاء الله عليك، ايه ده يا عم الحاج في ايه؟ حتى القلب مش موجود. وبعدين تقول لي ايمان، ايمان ايه يا عم الحاج؟ ايمان ايه؟ قول له ايه يا زكريا؟ بارك الله فيك يا يونس، شفت الاسئله النهارده ان شاء الله خير. اذا اضعف الايمان القلب. طب لو ما فيش بقى انكار بالقلب تبقى مصيبه، يبقى لابد ان تراجع ايمانك. مشكله خطيره جدا. يبقى ليس بعد القلب شيء في الانكار. الفائده الرابعه يا جماعه المهمه جدا، ان الدين ليس فيه حرج حيث علق الامر بالاستطاعه، فان عجزت يسقط عنك. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. انا عاجز عن التغيير باليد، يسقط عنك التغيير باليد، يسقط لعجزك. معدي في طريق لقيت سين وصاد او سين وسينة عشان تبقى مؤنثة، يعني اذكر بخصوص سين وصاد كنا بندرس في الثانوية العامة في درس الرياضيات، فكان عندنا مدرس فيرسم المثلث على السبورة، فالمثلث معروض اسمه ألف سين صاد، اسمه ألف سين صاد. فكان معايا زميل جالس زي شواصي الله يهديه، فالمدرس يقول ايه المثلث سين صاد ضاد والمدرس يجيب العصايه وينزل عليه يقول له في مثلث سين صاد ضاد. فنقول بقى سين وسينا وانت معدي في الطريق بيبوسوا بعض في الشارع في دولة اسلام. حضرتك بقى ما شاء الله خارج من درس العلم نشيط، كمان سمعت حديث تغيير المنكر باليد وسين بتاع كمال أجسام كتافه فوق منك بأربعة متر وانت بتاع قد كده مشيلي وتروحوا قبله كده عايز تغير بإيديك، فيروح دايس عليك برجليه يدخلك جوه الأرض. تقول لي غير بإيدي يا راجل؟ لا حاجة، وامشي امشي روح، انت عاجز عن التغيير، اسكت خالص. ولو جيت حتى تكلمه بلسانك هيخبطك ألم يلبسك في الحيطة. بيبقى بتاع قد كده اهو وعامل لك سبع رجالة، يا عم اسكت الله يرضى عليك امشي انت خالص. انت يا ابني عاجز عن اليد وعاجز عن اللسان، امشي اسكت خالص، انكر بقلبك وامشي. فاذا الامر مرتبط بالايه؟ بالاستطاعة. ان عجزت اسكت يسكت عنك، انتقل للمرحلة اللي بعدها اللي تستطيعها. نعم.
Die letzte Stufe, um ein Übel zu verändern, wie im Hadith erwähnt wird vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist das Herz. Ist das Herz. Wir haben erwähnt die zwei Bedingungen, die dafür notwendig sind. Bedeutet, wenn du ein Übel siehst, du veränderst es nicht mit deiner Hand, nicht mit deiner Zunge und du verabscheust es ebenfalls nicht mit deiner Zunge, du verabscheust es ebenfalls nicht mit deinem Herzen, sollte man wissen, dass du kein intaktes Herz hast. Sollte man seinen Iman erneuern und seinen Glauben prüfen und nach einem intakten Herz suchen. Weil nach dem Herz kommt nichts mehr, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt. Er sagt, wer es nicht kann, so mit seinem Herzen, und das ist die schwächste Art des Glaubens. Das heißt, wer nicht mal das kann, der sollte seinen Glauben wieder von neu überprüfen, was sowas angeht. Yani, der Sheikh erwähnt, es war was Wichtiges, was ich sagen wollte. Was war das?
مرتبط بالاستطاعة. حضرتك عايز تغير باليد وانت عاجز، يسقط عنك.
علم من عجز على الانكار بالقلب ان يراجع
قبل ان يتحول من خير. كانت معلقة بالترجمة الأخرى.
نعم
نعم. قلنا ان اخر شيء في الانكار القلب. فإن عجزت عن الانكار بالقلب.
لا. كانت انت تدخل النار علشان ابوك.
بيقول لك انا رقصت في الفرح.
نعم نعم نعم. was der Sheikh noch erwähnt hat, ist demjenigen, zu dem Tänzer, ja, den wir vorhin erwähnt haben, der jetzt auf der Tanzfläche ist, der sagt, ich bin zur Hochzeit gegangen, nur dass mein Vater nicht sauer auf mich wird. Und ich habe mitgetanzt mit der Tänzerin, mit der Bauchtänzerin, ja, nur damit mein Vater nicht sauer wird. Ja, so sagen wir diesem, dann geh ins Höllenfeuer ein, nur damit dein Vater nicht sauer wird. Ja? Wenn du sagst, ich mache das übel, ich gehe zur Hochzeit, ich gehe tanzen zur Musik, nur dass mein Vater nicht sauer auf mich wird, so hol dir den Eintritt ins Höllenfeuer, nur damit dein Vater nicht sauer auf dich wird. Na. Und es gibt keine, das ist wichtig, ja, kein Gehorsam, das ist wichtig, dass man sich das mitschreibt, kein Gehorsam dem Geschöpf, während Ungehorsamkeit dem Schöpfer gezeigt wird. Kein Gehorsam dem Geschöpf, während Ungehorsamkeit dem Schöpfer gezeigt wird. Das heißt, wenn du das so sagst, dann kannst du ja auch ins Höllenfeuer gehen wegen deinem Vater. So, wir kommen zur letzten Stufe. Wir haben erwähnt, mit dem Herzen, wenn du das nicht kannst, sollst du nach einem intakten Herz suchen. Der vierte Vorzug, ja, den wir entnehmen aus diesem Hadith, ist, dass die islamische Gesetzgebung so aufgebaut ist, dass es keine Erschwernis in der Religion gibt. Ja, es gibt keine Erschwernis in der Religion. Und ebenfalls sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Man sollte, ein Vers von Allah azza wa jalla ist das, und fürchtet Allah azza wa jalla, fattakullah, es ist ein Vers im Koran von Allah azza wa jalla, so fürchtet Allah azza wa jalla, soweit ihr könnt. Ja, fürchtet Allah azza wa jalla, soweit ihr könnt. Das heißt, es gibt keine Erschwernis in der Religion. Es gibt keine Erschwernis in der Religion. Diese Etappen zeigen uns, dass die Religion mit Erleichterung gekommen ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt uns zuerst mit der Hand, wenn das nicht geht, dann mit der Zunge, wenn das nicht geht, mit dem Herzen. Das heißt, keine Erschwernis in der Religion. Keine Erschwernis in der Religion. Nicht, dass du das falsch verstehst. Ja, du gehst aus dem heutigen Unterricht raus, du hast jetzt gehört, okay, die erste Stufe ist es, mit der Hand zu verändern. Du gehst zu einem 4 Meter Kleiderschrank, 4 Meter ist übertrieben, sagen wir 1,90 Meter groß ist er, wiegt 120 Kilo, 4 Meter ist ein bisschen viel. Ich habe es selbst gemerkt. Zwei aufeinander, zwei Basketballspieler. Du gehst zu einem großen, muskulösen Mann, ja, der doppelt so groß ist wie du und doppelt so stark ist wie du und so weiter und so fort. Und du siehst, dass er schlechtes vollzieht. Du sagst, okay, ich habe heute von Chef Seyd Ablate gehört, ich muss das Schlechte mit der Hand verändern. Du springst auf ihn und willst ihn schlagen. Ja, du willst die mit deiner Hand verändern und du siehst, wie er dich in den Boden stampft. So hat er dich fest. Oder er geht hin und gibt dir eine Backpfeife so, dass du an die Wand fliegst. Ja? Und was hast du dann im Endeffekt? Du hast nichts. Deswegen, liebe Geschwister, sagen die Gelehrten, die Voraussetzung für die Veränderung des Übels mit der Hand ist, dass das Resultat nicht schlimmer ist als diese Ausgangsposition. Für die Situation mit der Hand zu verändern, ja, darf das Resultat nicht schlimmer sein als die Ausgangsposition. Das heißt, liebe Geschwister, es gibt keine Erschwernis in der Religion. Wenn du rausgehst, du siehst ein Übel, du kannst es nicht verändern mit deiner Hand, ja, so ändere es nicht mit deiner Hand. Versuche nicht irgendwie einen Tracht Prügel zu riskieren. Ja. Und wenn du es nicht mit deiner Zunge verändern kannst, so kannst du es nicht mit deiner Zunge. Es gibt keine Erschwernis in dieser Situation. Aber das Mindeste ist es mit dem Herzen. Wir haben erwähnt, das Herz ist, diese Tat zu hassen und ebenfalls diese Sitzung zu meiden.
Nein. طيب يقول كما يقول المؤذن وبعد الأذان نكمل الوقفة الثالثة مع بعض القواعد المتعلقة بالحديث.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، فمع الوقفة الثالثة بين يدي الحديث، وهي استخراج القواعد المتعلقة به. من ذلك قاعدة هامة في الإنكار، مفادها الإنكار مناصحة لا فتنة. الإنكار مناصحة لا فتنة. فالأصل في الإنكار أن تكون ناصحا بضوابط النصيحة، ترجو الخير لمن تنصحه، وتعمل جاهدا من أجل رفع الحرج عنه، لا أن تفضحه بين الناس ولا أن تحدث فتنة بين الناس. ومن ذلك أيضا من القواعد أن الإنكار مبني على الظاهر لا على التجسس. القاعدة الثانية، الإنكار مبني على الظاهر لا على التجسس، لقول النبي من رأى منكم منكرا، يعني علم وتيقن أو رآه بعينه، فمبني على الظاهر، فهو ليس من التجسس. ويخرج من التجسس المذموم ما يقوم به أولياء الأمور ومن ينوبون عنهم من رجال الأمن في متابعة المجرمين، فهذا ليس من التجسس المذموم، لكن هذا حرصا على البلاد وسلامة العباد. من يفسدون في الأرض لابد أن يتابعوا، فكثير من دول الإسلام أو غيرها بتبدأ عرف فلان ده معروف بالإجرام، تبدأ تتابعه تراقبه. هذه المراقبة ليست من التجسس المذموم، بل هو ممدوح ومطلوب شرعا لحفظ البلاد. كذلك يخرج من ذلك متابعة الأب لأولاده وبناته، هذا ليس من التجسس، لازم تعرف أولادك بيعملوا إيه، بيصحبوا مين، تسأل تستقصي عشان تحفظ أولادك وتحسن تربيتهم. كذلك متابعة المربي لمن يربي والمعلم لمن يعلم، ليس هذا من التجسس، تسأل عن من تربيهم، ماذا يفعلون، ماذا يقولون، تتابع أفعالهم وأقوالهم، فهذا ليس من التجسس المذموم، بل هذا واجب شرعي لإصلاحهم. أنت بتربي بتعلم الناس، طيب لازم تتابعهم عشان تصلحهم، شوف إيه تقصيرهم إيه مخالفاتهم عشان تعالجها وتنصح لهم، ما بال أقوام يفعلون كذا ويقولون كذا إلى آخره، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرنا لكم في حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته، وكيف كان النبي يرقبه ويتابعه حتى يصلح من شأنه وحتى يعلمه. فواجب على المربين والعلماء والدعاء وطلاب العلم أن يتابعوا من يعلمونهم ويربونهم. شوف استقصي، كما تقولون أنتم في بلاد المغرب، استقصي اعرف الواد عبد الكريم ده ماذا يقول ماذا يفعل، تابعه لأنه ابنك بتربيه، فكيف تتركه وكيف تغفل عنه، إن غفلت عنه ضاع ولا إيه، زي قصة النخلة المعوجة. شوقي أمير الشعراء قال له كده أبيات شعر جميلة جدا في قضية النخلة المعوجة، فبيقول بين الحديقة والنهر، طبعا مش عارف ترجم الكلام ده، ملوش دعوة في الشعر هو، لكن يقول الملخص وخلاص، يعني يحكيها مش لازم بالشعر. بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر، يعني حديقة جميلة جدا فيها أشجار وورود، صارت مها مسرورة مع والد حان أبر، طفلة اسمها مها ماشية مع أبيها اللي فيه الرحم والحنو بيفسحها يعني، فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر، وهي ماشية مع الأب طفلة بقى زي سارة كده صغيرة ما تدركش، فشافت نخلة كده يا سارة معوجة كده مش مستقيمة،
فتناولت حبلا، جابت حبل كده من الأرض، وقالت يا أبي هيا انتظر انتظر يعني حتى نقوم عودها فتكون أجمل في النظر. أنا عايزين نعدل النخلة دي، تعال نربطها بالحبل كده من فوق ونشد من الناحية التانية عشان تتعد، عشان تبقى منظرها جميل. فتبسم والدها وقال فات الأوان ولا مفر، قد ينفع التأديب والتهذيب في سن الصغر والنشأ، إن أهملته طفلا تعصر في الكبر. لا يا بنتي خلاص فات الأوان، كان ممكن وهي صغيرة. وذلك الفلاح المزارع يجيب النخلة بيعمل لها إيه؟ يجيب وتدين من خشب على جنبتيها ويربطها عشان تطلع عدل، إنما لو سابها هتمشي بدماغها الناحية التانية. وذلك بتجد أنت نخلة مستقيمة كده وطلعت بنتها مش لاقية مجال، تروح عاملة إيه؟ تروح ميالك الناحية التانية كده، لأن الفلاح سابها ما رعاهاش عشان تطلع معتدلة مستقيمة. قد ينفع التأديب والتهذيب في سن الصغر والنشأ، الأطفال يعني، إن أهملته طفلا تعثر في الكبر، لم يكبر صعب لكن مش مستحيل، صعب بقى في صعوبة، فما تيأس وحاول. فالشاهد إن المربي لازم يتابع من يربي. أنا أقول لكم هذا كثيرا ليه؟ عشان ده سنضبط بعض المفاهيم، لأن بعض أحوالنا من أولادنا وأبنائنا اللي بنربيهم وخايفين عليهم أحيانا يعني قد يجد في نفسه عندما نشتد وعندما نتابعه وهو لا يدري، وبعدين يغضب أو يثور أو يكتم عنك شيئا ويكتم عنك اعتراضا أو يكتم عنك مخالفة، دي بتأثر. فنقول لك لا، ما يفعل شيخك إلا الأمر الشرعي، يريد لك الخير، يريد أن يهذبك، يريد أن يأخذ بيديك إلى طاعة الله وإلى طاعة رسوله، يريد أن يبعدك عن الانحراف الفكري أو اتباع الأهواء لأنه خايف عليك، وده كان منهج النبوة. وهذا ليس من التجسس. لما أجي أسأل عبد الكريم عن زكريا، أنا شفته أمس في مكان كذا كان بيعمل إيه، تابعه لي، ليجيع الولد ده خايفين عليه، شوفوا بيروح فين، فبنسأل عشان نطمئن عليك. الشيخ رياض جه خطب الجمعة اتكلم في ايه يا عبد الكريم، انت كنت بتترجم، ها اتكلم في ايه، ايه الموضوع، ايه النصوص اللي قالها، ليه ده كله، انا بتجسس عليه ابدا، ده انا بسأل عشان اقوم، عشان الكلمة امانة، بس ربما انا استفيد معلومة لم اعرفها من قبل، او ربما في خطأ في الخطبة أحاول أزيله في درس عشان أرفع التبع عن ابني وما حملوش ما لا يطيق في الآخرة، وهكذا. فهذا ليس من التجسس المذموم، ولكن هذا من المتابعة المحمودة من أجل المناصحة، من أجل التربية. نعم.
Willkommen zu den daraus resultierenden Regeln, die wir aus diesem Hadith entnehmen. Die erste Regel, und es ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Regel, die man Infos haben sollte, wenn man das Übel verändern möchte. Man sollte wissen, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man auch sein Herz kontrolliert, was man beabsichtigt. Dein Wille, einen Zustand zu verändern, sollte Ratschlag sein. Sollte auf dem Ratschlag basieren, nicht darauf basieren, eine Fitna zu stiften und jemanden bloßzustellen. Das bedeutet, wenn du jemanden siehst, der Übel vollzieht, der Sünde vollzieht, oder ihn, und du willst ihm helfen, du willst dieses Übel verändern, deine Absicht sollte sein, ich möchte meinem Bruder einen Ratschlag geben, damit dieser von dieser Sache wegkommt, damit dieser ein gutes Leben führt, damit dieser von Allah Azzawajal belohnt wird und im Endeffekt dann ins Paradies eingeht. Meine Absicht sollte nicht sein, ich mache das jetzt vor der Gemeinschaft, um ihn bloßzustellen, hör mal zu, du hast das und das gemacht und das ist ja eigentlich total falsch, das ist übel, das müssen wir verändern und so weiter. Daraus entsteht eine Fitna zwischen den Leuten und du hast deinen Bruder bloßgestellt. Das bedeutet, erste Regel, wenn du einen Zustand verändern möchtest, sollte deine Absicht sein, deinen Bruder zu beratschlagen, um ihm vom Herzen das Gute zu wünschen. Um ihm vom Herzen das Gute zu wünschen. Zweitens, deine Veränderung von diesem Übel basiert auf dem Offenkundigen, das, was man sieht. Ja? Du bist nicht verpflichtet, in ihn nachzuforschen und nachzugehen, sondern das Offenkundige, der gesamte Gottes Segen und Friede sein auf ihm, sagt, wer von euch Übel sieht. Und wenn gesagt, das Sehen unterteilt sich in zwei, einmal das pure Sehen mit den Augen und zweitens das Sehen mit Wissen und Gewissheit, dass diese Sache wirklich von diesem praktiziert wird und dass es wirklich etwas Schlechtes ist. Das heißt, wir, wenn du ein Übel verändern möchtest, du nimmst das Offenkundige. Okay, du siehst das Offenkundige, es ist Übel, ich versuche es zu verändern mit den dazugehörigen Prinzipien, Bedingungen und Voraussetzungen. Aber beispielsweise bei den Eltern ist es was anderes. Wenn die Eltern ein Übel verändern wollen, die Eltern werden nachforschen, die Eltern versuchen, dem Kind vielleicht aufzuspionieren, was versucht er da zu praktizieren, was macht er da. Oder der Sheikh, wenn er seine Schüler erziehen möchte, er fragt beispielsweise, er geht zu Bruder Hussein und sagt ihm, hör mal zu, ich habe gestern Zakaria da und da gesehen, ja, und er hat diese und diese Sache vollzogen, was sagst du dazu? Ja, indem er forscht, stimmt das, was ist in diesem Zustand, damit ich weiß, wie der Zustand dieser Person ist, um ihm das Gute zu wünschen. Oder die Eltern bei der Erziehung forschen, was diese Person macht und so weiter und so fort. Und so ist ebenfalls der Zustand vom Scheich und seinen Eltern oder die Kinder, der Scheich und seinen Schülern oder die Eltern mit ihren Kindern, dass sie versuchen schon früh das Problem zu erkennen, um dann die Veränderung zum Guten zu wünschen. Ja, wenn man sieht, dass jemand länger nicht mehr da war, was ist mit dem, komm, wir fragen nach dem, wo treibt er sich rum, was ist mit dem los und so weiter und so fort. Denn wenn du ihn lassen würdest und dich nicht um ihn kümmern würdest, so würde er eine schiefe Bahn gehen, wo du ihn am Ende nur noch schwer davon wegbekommst. Genauso wie mit den Kindern. Mit der Erziehung der Kinder sollte man im frühen Alter schon damit anfangen und beginnen nachzuforschen. Was machen die Kinder? Frag dich mit deiner Frau, beratschlage dich. Was machen die Kinder? Wo treiben die sich rum? Welche Freunde haben unsere Kinder? Mit wem hängen sie ab? Wo sind sie tagtäglich? Damit du spätere Probleme vermeidest. Ja? Damit du spätere Probleme vermeidest, indem du schon früh versuchst, dich um diese Sache zu kümmern und wenn du übel siehst, dieses zu verändern. Es gibt dazu ein Gedicht, das ich selbstverständlich wie immer bei den Gedichten nur bedeutungsmäßig rüberbringe, weil es sonst zu schwer zu übersetzen, arabische Gedichte. Es gab mal ein Kind, das mit seinem Vater unterwegs war, in blühenden Gärten. Und während in diesen Gärten, zwischen diesen Bäumen, sah diese Tochter einen schiefen Baum. So ging sie zu ihrem Vater hin und sagte, lass uns eine Schnur und ein Seil nehmen, um diesen Baum zu richten. Und so sagte ihr der Vater, dass es jetzt zu spät ist, im frühen Alter müsste man damit anfangen und nicht jetzt. Bedeutet, wenn du dein Kind ja nicht lässt, ja, bis es wie dieser schiefe Baum schief wird, dann bringt es nichts, nachher versuchen schwer mit einem Seil oder ähnliches zu richten. Genauso ist es mit den Kindern. Und wenn du nicht im frühen Alter schon beginnst, das Übel zu ändern und nachzuforschen, ja, wo treibt sich mein Junge rum, mit wem hängt er ab, was macht er, indem du dich informierst, um eventuell schlecht Vorhandenes zu verändern, dann wird es im Endeffekt und im späten Alter schwer sein. Wir sagen extra schwer, weil es nicht unmöglich ist, jemanden auf den Weg zurückzubringen. Aber es ist schwerer, als wenn du ihn im Kindesalter schon beobachtest und versuchst, ihn im Kindesalter schon auf diesen Weg zu bringen.
Al-Qa'ida al-Thalithatu fi hadha al-Bab liyakun amruka bil-ma'rufi ma'rufan wa la yakun nahyuka anil munkari munkaran liyakun amruka bil-ma'rufi ma'rufan ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا. يعني لابد أن يكون الأمر بالمعروف معروف مش يؤدي الفتن ومشكلات وعقبات، ولما تيجي تنهى عن المنكر ما يؤديش لمنكر. هنهى عن منكر هيؤدي المنكر أشد من السنة الترك ما تنهاش. هنهى عن منكر هيؤدي المنكر مساوي من السنة ألا تغير. اسكت إن أنت عملت إيه؟ نهيته يشرب دخان شرب لك خمر، يبقى انت عملت حاجه وهكذا. يبقى لابد يكون في ضوابط في قضيه التغيير. طيب القاعده الرابعه لا انكار لما اختلف فيه، يعني لا انكار في مسائل الاختلاف، لكن هذا بشرطين، ان مش كل مسائل الاختلاف انا في عندي خلاف قول وفي عندي اختلاف ضعيف اختلاف شاذ. طيب في الخلاف السائغ فقط ما فيش انكار، يبقى اول شرط ان تكون المسألة خلافية مما يسوغ فيه الخلاف. اما نقول يسوغ يعني هذا يحتمل وهذا يحتمل، هذا معه ادلة وهذا معه ادلة، وما فيش دليل يرجح المسألة فتبقى مسألة خلاف. نضرب بذلك مثالا، حضرتك بعد ما ترفع من الركوع في الصلاة بتضع اليمنى على اليسرى على الصدر، حسام ما بيعملش كده، بيرفع من الركوع يحط ايديه جنبه خلاص كده. حضرتك شفت ان ده منكر، تيجي تقول له بعد الصلاة أنت مخالف للسنة وهذا لا يجوز، نقول لك استنى استنى أنت مخطئ. ليه؟ لأن دين الإسلام مسألة مسألة الخلاف السائغ، ليس مخالفا للسنة من وجهة نظر أن هذا هو الصحيح ومعه الدليل، ومن وجهة نظرك أنت أن هذا هو الصحيح ومعك الدليل. الدليل اجتهادي، ما فيش النص الصريح اللي يفصل في القضية. وذلك الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى في هذه المسألة رجح أن تضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. الشيخ الألباني اعتبرها بدعة رحمه الله، وهما جبلان في العلم رضي الله عنهما ورحمهم الله تعالى. طيب الشيخ عثيمين على أي أساس بنى ترجيحه؟ على حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري، كان الرجل يؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هكذا في الصلاة. الشيخ رحمه الله قال يا ترى في الصلاة تعني في الركوع؟ لا، لأن الركوع عندنا هيئة وصفة، إنك تضع يديك على ركبتيك، طيب مش في الركوع. طب في السجود؟ لا، بسجد على سبعة أعظم يعني إيدي على الأرض مش في السجود. طب في القعود بين السجدتين؟ أبدا، بحط إيدي على فخذي. طب فين؟ ما فيش غير القيام، صح كده؟ فقال ويستوي عندي القيام قبل وبعد الركوع، ده اسمه كل قيام. فخلاص اجتهد الشيخ الألباني يرى لا، لا، القيام عنده قبل الركوع فقط، بعد الركوع لا، اسمه رفع. خلاص اجتهاد. فدي مسألة اسمها ايه؟ اجتهادية، يعني ايه؟ خلاف سائغ، يعني ده صح وده صح. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله سئل في نفس المسألة دي، قال يستوي عندي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع أو الترك، ولكن وضع اليمنى عندي أولى، عنده هو يعني هو بيميل لذلك. يعني يقول لك ده خلاف سائغ، إذا ما فيش في إنكار هنا، ما تنكرش. الإمام أحمد، وذلك ذكرت لكم من قبل أن أحد طلاب العلم في المملكة جلس أو كان في مجلس للشيخ رحمه الله بكر أبي زيد رحمه الله تعالى، فإذا ببعض الطلاب ممن يريدون إثارة الفتن وما أكثر هؤلاء في مجالس العلماء، يقعد يسألك عن فلان وعن علان وعشان تقع في العلماء. فهذا الطالب أرسل مسألة يريد بها الوقيعة، قال يا شيخ وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. فالشيخ طبعا العلماء لهم فراسة، قال بني كبشان ينطقحان فما أدخل نعجة مثلي بينهما. الله أكبر، أي العثيمين والألبان كبشان ينطقحان، اسألك بينهم أنا أدخل بينهم ليه؟ تعلم الأدب، أنت تتعلم الأدب، ما تستنش العلماء بعضهم في بعض. فشوف الأدب العالم وفقه العالم، ينطقحان، دي مسألة اجتهادية، يعني ده ماشي وده ماشي، ما تعمليش مشكلة. فهنا ما ينفعش إنكاته يقول لي لا يجوز ومخالف السنة، نقول لك أنت اللي مخالف السنة في إنكارك أمرا لا ينكر، إن مسألة خلافية سائغة. لكن إن كان الخلاف شاذا أو ضعيفا نقول لك أنت زي إيه؟ واحد يقول لك الميوزك خلاف بين العلماء، الموسيقى خلاف، يلا ترى أنت نعمل قل تعال جبت من الخلاف ده، ده خلاف شاذ يا ابن ضعيف، ما ينفعش، اتق الله، ده لازم أنكر عليك فيه، ماشي كده؟ لأن الخلاف هنا شاذ ضعيف، ما ينفعش، لا يصلح أن يكون خلاف. الحديث المعلق عند البخاري سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ومعنى يستحلون هو حرام جعلوه حلالا، فده الخلاف فيه ما ينفعش، هنا ننكر فيه. يبقى الشرط الأول أن تكون المسألة خلافية سائغة فلا إنكار. الشرط الثاني أن يكون المرتكب لهذا المنكر يعتقد جوازه، فلازم ننكر عليه. لكن لو يعلم أنه منكر يقول لك ادعي لي يا شيخ أنا عاصي، ادعي لي ربنا يغفر لي، الرجل معترف أنه معصي، معترف أنه منكر، خلاص كده، فادعي لي ربنا يهديه وكذا، ذكره بالله مش كده انه معترف انه منكر، لكن واحد معتقد ان الموسيقى حلال عادي، ده لازم ننكر عليه، لازم ننكر عليه. نعم.
Wir kommen zur dritten Regel, die wir benutzen aus diesem Hadith. Die dritte Regel, wir haben die erste erwähnt, Veränderung sollte Ratschlag sein, keine Fitna und keine Bloßstellung. Zweitens, Veränderung basiert auf dem Offenkundigen. Drittens, das Gute gebieten sollte gut sein und das Schlechte verbieten sollte nicht zu Schlechtem führen. Das Gute gebieten sollte wirklich Gutes sein und das Schlechte verbieten sollte nicht zu einem schlechteren Übel führen. Wenn du gehst hin, du verbietest deinem Sohn, dass er Zigaretten raucht und dann fängt er an zu trinken. Hat ja den Sinn verfehlt sozusagen. Das heißt, die Veränderung vom Schlechten sollte nicht zu etwas Schlechterem führen. Viertens, und das ist eine wichtige Sache, keine Veränderung in Ikhtilaf-Angelegenheiten. Keine Veränderung in Ikhtilaf-Angelegenheiten. Und diese Sache hat zwei Bedingungen. Man sollte erstens wissen, was der richtige Ikhtilaf ist, was die Meinungsverschiedenheit ist. Bedeutet, keine Veränderung in Angelegenheiten, in der ein klarer Ikhtilaf ist, in dem beide Parteien starke Aussagen haben. Man unterscheidet im Ikhtilaf, der große Ikhtilaf, an dem beide Parteien eine starke Aussage haben, hier machst du keine Veränderung. Sprich, ich kann nicht zum Bruder Hussein gehen und sehen, dass er nach dem Rukur hochgeht und er lässt seine Hände fallen. Ich kann dir sagen, hör mal zu, das ist falsch, du musst deine Hand auf die Brust machen. Ja, oder ich gehe zum Bruder Hussein und er macht seine Hand auf die Brust. Ich kann ihm nicht sagen, hör mal zu, das ist falsch, deine Hände müssen hängen. Keine Veränderung in Dingen, in denen ein klarer Ikhtilaf ist. Und das ist ein klarer Ikhtilaf. Ja? Sheikh ibn al-Uthaymin, rahimahullah, sagt hier in dieser Angelegenheit, dass es richtig ist, nach dem Rukur die Hände auf die Brust zu legen. Und er basiert auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, überliefert von Sahl ibn Sa'd, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, yani, die Hand auf die Hand im Gebet. Und so hat Sheikh ibn al-Uthaymin, rahimahullah, gesagt, im Gebet. Das heißt, im Rukur kann ich meine Hände nicht auf meine Brust machen. Okay, bei. Im Sujud kann ich meine Hände auch nicht auf die Brust machen. Okay. Wenn ich zwischen den zwei Niederwerfungen sitze, kann ich auch nicht meine Hand drauf machen, weil meine Hände sind auf dem Oberschenkel. Ja? Weil meine Hände sind auf dem Oberschenkel. Das heißt, er hat gesagt, okay, die einzige Situation, in der ich die Hand auf die Hand machen kann, ist im Stehen. Und im Stehen ist wie vor dem Rukur als auch nach dem Rukur. Also sagt er, die Hand auf der Brust nach dem Rukur. Sheikh al-Albani, rahimahullah, sagt, das ist eine Bid'a. Mit dem Qiyam, mit dem Stehen, ist nur der Qiyam vor dem Rukur gemeint. Nach dem Rukur ist eine Auferstehung, kein richtiger Qiyam, also keine Hände auf die Brust machen. Ja, das heißt, das ist ein klarer Ikhtilaf. Deswegen sehen wir, Imam Ahmad rahimahullah sagt, für mich sind beide Angelegenheiten gleich, aber mich zieht es eher ein bisschen dazu, die Hände auf die Brust zu machen. Ja, wir sehen einen Gelehrten, der gefragt wurde, in Bakr Abi Zayd, rahimahullah, erwähnt, ein Schüler hat ihm eine Frage gestellt, O Sheikh, was ist deine Meinung zu dem Thema, die Hände auf die Brust machen nach dem Rukur? Ja, und hier sehen wir der Gelehrte, ja, der so großes Wissen hat, wie er versucht, seinen Schüler zu erziehen. Er sagt, yani, zwei Böcke, ja, die mit ihren Hörnern aneinander reiten. Was soll ich als normales Schaf zwischen diesen zwei Hörnern suchen? Ja, habt ihr verstanden, was damit gemeint ist? Die Deutschsprachigen, habt ihr es verstanden? Ja, er sagt, Sheikh al-Albani, rahimahullah, yani so eine hohe Position. Und Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, so eine hohe Position. Zwei, die mit ihren Hörnern so aneinander reiben. Ja, was soll ich als normales kleines Schäfchen zwischen diesen zwei Riesenhörnern suchen? Damit will er beibringen, respektiert diese Gelehrten und respektiert diesen Ikhtilaf. Das heißt, in Sachen, wo der Ikhtilaf klar ist und erlaubt ist und beide Parteien haben ihre Aussagen und Beweise, da gibt es keine Veränderung. Ich kann dir sagen, hör mal zu, du machst ein Übel, du musst deine Hände hochmachen, ich kann dir sagen, du kannst sie hängen lassen. Aber es gibt ja auch einen sogenannten Ikhtilaf, wo der eine Beweis stärker ist, wo die Gelehrten sagen, hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit, aber die klarere Aussage ist diese oder die stärkere Meinung ist diese. Da gibt es eine Veränderung. Oder wenn jemand kommt mit einem Ikhtilaf, den es gar nicht gibt, er sagt, ja, hör mal zu, es gibt einen Ikhtilaf. Bei Musik hören, manche Gelehrten sagen, Musik ist erlaubt, manche sagen, Musik ist verboten. Das ist kein Ikhtilaf. Zu dieser Angelegenheit gibt es eine klare Meinung. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith, der bei Bukhari vorhanden ist, Es wird eine Zeit über meine Umma kommen, in der sie die Sinna für erlaubt erklären, die Seide sozusagen, das Trinken vom Alkohol und die Musikinstrumente. Und wenn er sagt, es kommt eine Zeit, in der man diese Dinge für halal erklärt, bedeutet im Umkehrschluss, in ihrem Ursprung sind diese Dinge eigentlich verboten. Das heißt, Veränderung, keine Veränderung im Ikhtilaf, bei Ikhtilaf, der klar und deutlich und der stark ist und der anerkannt ist von den Gelehrten. Zweite Bedingung, die Person, die du versuchst zu verändern, zu beratschlagen, ja, muss wissen, dass das Schlechte schlecht ist. Er muss wissen, dass das Schlechte, was er praktiziert, oder das Schlechte, was er praktiziert, er weiß vielleicht nicht, dass es schlecht ist. Ja? Beispiel, du gehst zu einer Person, ja, er hört Musik, aber er weiß, dass Musik verboten ist. Er sagt dir, hör mal zu, Sheikh, oder Bruder, hör mal zu, ich weiß, es ist verboten, ich weiß, es ist eine Sünde, mach Dua für mich. Ja? In diesem Zustand bringt auch keine Veränderung was. Weil er selbst ist sich bewusst, dass das Schlechte wirklich schlecht ist. Im Umkehrschluss für jemanden, zu nehmen und sagst, hör mal zu, Musik ist verboten. Und dann sagt ihr, nee, ich glaube, das ist erlaubt. Hier muss die Veränderung her. Also, für die Veränderung zwei Bedingungen. Einmal das im Ikhtilaf haben wir erwähnt. Und dass die Person, wenn eine Person weiß, dass das Schlechte wirklich schlecht ist, dann benötigt dieser auch keine Veränderung mehr. Weil er selbst weiß es nur, er hat noch nicht die Stärke dazu, von diesem Zustand wegzukommen.
Nach dem Qira'at al-Hadith. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qal. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. نلقاكم على مائدة الأربعين النووية بعد رمضان إن قدر لنا بقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.